Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem Podcast. In dieser 8. Folge soll es um Müll gehen. Genauer werden wir uns mit den Themen Lebensmittelverschwendung und Verpackungsmüll beschäftigen. Dabei wollen wir wissen, wie die aktuelle Lage ist und was die Politik oder andere Länder in Bezug auf Müll machen. Auch diesmal gibt es am Ende einen Poetry Slam und jetzt am Anfang unseren Newsblock.
Nächster europaweite Streik am 24. Mai. Am 24. Mai soll anlässlich der Europawahl am 25. Mai europaweit gestreikt werden. Merkt euch diesen Termin also schon mal vor. Temperatur der Arktis steigt weiter an. In dieser Jahreszeit ist die Meerenge zwischen Russland und der...
Beginnen wir mit der Lebensmittelverschwendung und den Fragen, wie, wo und warum es dazu kommt, dass viele Lebensmittel, obwohl sie für uns Menschen hergestellt werden, am Ende nicht in den Mägen der Verbraucher landen.
In Deutschland werden laut einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft jedes Jahr etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel als Abfall entsorgt. Zu dieser Verschwendung tragen so ziemlich alle bei. Industrie, Landwirtschaft, Handel, Großverbraucher, aber auch Privathaushalte. Für diese Verschwendung gibt es zahlreiche Gründe. Sie beginnt schon bei der Landwirtschaft. Nach Angaben der Verbraucherzentrale werden hier Obst und Gemüse, die den Marktbestimmungen nicht entsprechen, also nicht die gewollte Form, Farbe oder Größe haben und somit einen zu niedrigen Preis auf dem Markt erzielen würden, einfach wieder untergepflügt. Ein Teil davon wird zwar als Tierfutter, Kompost oder in Biogasanlagen verwertet, dennoch ist dies bereits der Anfang der Verschwendung. Auch das Lebensmittelhandwerk und die Lebensmittelindustrie produzieren jährlich etwa 2 Millionen Tonnen Lebensmittelmüll. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen schreibt, dass eine deutliche Unterscheidung zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum nötig sei. Zur Info, das Verbrauchsdatum zeigt an, ab wann ein Produkt nicht mehr genießbar ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum jedoch zeigt ausschließlich an, bis zu welchem Datum der Hersteller die hundertprozentige Qualität des Produkts garantiert. Darüber hinaus werden Verarbeitungsreste in der Industrie oft nicht als Viehfutter oder für die energetische Nutzung verwendet, sondern landen ebenfalls im Müll. Auch beim Lebensmittelhandel kommt einiges an Abfällen in die Tonne. Nicht jedes Lebensmittel übersteht Transport und Lagerung unbeschadet. Der Anspruch, jederzeit alles frisch im Angebot zu haben, führt zu einem Angebotsüberschuss. Produkte, bei denen bald das Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum überschritten ist, werden zudem frühzeitig aussortiert, obwohl die Ware an sich noch genießbar wäre. Statt die noch guten Lebensmittel wegzuwerfen, gibt es auch hier nachhaltigere Lösungsansätze. Einer dieser lautet folgendermaßen: Händler könnten Lebensmittel, wenn deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, zu Sonderpreisen anbieten, um eine Entsorgung zu verhindern. Alternativ könnten die Abgaben an karitative Organisationen wie beispielsweise die Tafeln verstärkt werden. Schlussendlich landen wir bei den Verbrauchern. Privathaushalte verzeichnen ganze 6,7 Millionen Tonnen Abfall. Gründe hierfür sind unter anderem, dass zu viel eingekauft wird, jedoch auch, dass die Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums oft mit der des Verbrauchsdatums gleichgesetzt wird. So endet selbst Salz, welches nie schlecht wird, da es bereits seit mehreren Millionen Jahren unter der Erde existiert, letztendlich im Müll. Darüber hinaus kann auch falsche Lagerung dazu führen, dass manche Produkte schneller schlecht werden als unter optimalen Lagerungsbedingungen.
Wir haben jetzt einiges über Lebensmittelverschwendung erfahren. Aber wie bei so vielen Problemen gibt es auch bei diesem Menschen, die der Verschwendung den Kampf ansagen. Einige Supermärkte geben Essen, das kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist, an die Tafeln ab. Aber auch Einzelpersonen kämpfen gegen diese Verschwendung an, zum Beispiel indem sie containern.
Kann es strafbar sein, weggeworfene, aber noch genießbare Lebensmittel aus dem Container von Edeka zu retten? Ist es gerecht, wenn in Zeiten der Klimaerwärmung und zunehmender Ressourcenknappheit die Verschwendung straflos bleibt und die Sparsamkeit zum Verbrechen wird? So beginnt eine Petition von zwei bayerischen Studentinnen, die letztes Jahr des Diebstahls angeklagt wurden, weil sie in einer Edeka-Filiale Containern bzw. Mülltauchen waren. Das bedeutet, sie haben weggeworfene Lebensmittel aus den Mülltonnen geholt, um gegen die Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Daraufhin wurden sie des besonders schweren Fall des Diebstahls, § 243 des Strafgesetzbuches, angeklagt, denn Edeka bewertete die entnommenen Lebensmittel nach ihrem Verkaufswert und bezifferte den angefallenen Schaden mit knapp 100 Euro. Das Strafmaß wäre hierbei 1200 Euro pro Person gewesen. Zwar hatte Edeka seinen Strafantrag bald zurückgezogen, doch die Staatsanwaltschaft ließ nicht locker. Am Ende fiel das Urteil dennoch milde aus. Eine Verwarnung und jeweils 8 Sozialstunden bei der Tafel bekamen die Studentin auferlegt, zusätzlich 225 Euro unter Vorbehalt. Der Fall der beiden Studentinnen ist kein Einzelfall. Gerade in Städten gehen viele Menschen regelmäßig auf die Suche nach genießbaren Lebensmitteln in den Mülltonnen der Discounter und Supermärkten. Erwischt werden sie häufig nicht. Zur Anzeige kommt das noch seltener. Doch das Risiko besteht. Die Gründe fürs Containern variieren. Manche tun es aus moralischen oder politischen Gründen, andere aus finanziellen. Bei Mike, Name geändert, aus Hildesheim ist es eine Kombination aus allem. Der Student geht seit mittlerweile 2 Jahren Containern und gibt nach eigenen Angaben nur 20 bis 30 Euro im Monat für Essen aus. Die ersten Male hatte man das Gefühl, die Welt zu verbessern, weil man die weggeworfenen Lebensmittel rettet. Aber es geht auch darum, eine Grenze aufzuzeigen, indem man sie bewusst übertritt. Außerdem kann man das so gesparte Geld, wenn man dann mal Lebensmittel kaufen muss, in Bioprodukte investieren. Zum Containern hat ihn eine Freundin mitgenommen und er hatte keine Berührungsängste mit dem Thema. Jetzt geht er 2 bis 3 Mal die Woche an die Tonnen, an den Terminen, an denen erfahrungsgemäß viel zu finden ist. Manche Läden bemühen sich schon, möglichst wenig wegzuschmeißen oder Essen umsonst auszugeben, welches sonst in der Tonne gelandet wäre. Bei anderen findet man richtig viel. Das kommt auch immer auf die Marktleitung an, meint er. Genauso bestünden Unterschiede bei der Zugänglichkeit des Mülls. Während die Tonnen mancher Märkte offen auf dem Parkplatz stünden, seien sie bei anderen sogar eingeschlossen. Doch warum werden so viele Lebensmittel von den Supermärkten weggeschmissen? Darüber gibt eine vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geförderte Studie über Lebensmittelabfälle in Deutschland Aufschluss. Demnach ist die Hauptursache für Lebensmittelabfälle im Handel das Wegschmeißen solcher Lebensmittel, die nicht mehr als verkaufsfähig oder marktgängig gelten. Das umfasst Waren, deren Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum abgelaufen ist, und andere verderbliche Waren, die meist nicht mit einem solchen Datum gekennzeichnet sind, wie etwa Obst, Gemüse und Brot. Die Märkte wie die Kunden haben hohe Ansprüche an Frische und Qualität. Oder würdest du im Supermarkt zu der etwas brauneren Banane greifen, wenn daneben eine gelbe liegt? Supermärkte wollen stets volle Regale und eine große Vielfalt, und das wird auch von den meisten Kunden gefordert. Damit das machbar ist, kommt es häufig zur Überproduktion, was schließlich wieder mehr Müll bedeutet. Überproduktion, Beschädigung, aber auch der falsche Umgang mit Lebensmitteln führen dazu, dass teilweise noch genießbare Lebensmittel in der Tonne landen. Zum falschen Umgang mit Lebensmitteln gehört auch die falsche Temperatur oder das falsche Licht, aber auch die falsche Positionierung. So werden beispielsweise Avocados schneller reif, wenn sie neben Tomaten gelagert werden. Auch die Beschädigung der Verpackung kann dazu führen, dass Lebensmittel, die eigentlich noch gut sind, weggeschmissen werden. Wenn Mike containert, findet er vor allem Obst und Gemüse. In Frankreich ist er aber auch schon auf Asterix und Obelix, Comics und Bier gestoßen. Wenn er viel findet und viel mitnehmen kann, tut er das normalerweise. Was übrig ist, teilt er dann über Foodsharing oder in seinem Haus. In manchen Städten haben sich ziemlich gut strukturierte Szenen entwickelt, erzählt er. Gesundheitliche Probleme hat er von dem gefundenen Essen bisher noch nie bekommen. Die erste Kontrolle findet natürlich beim Containern statt, zu Hause wird dann nochmal geschaut. Allgemein ist aber viel noch roh essbar. Er empfiehlt, sich auf seine Sinne zu verlassen. Riecht und schmeckt alles normal, sollte es keine Probleme geben. Trotzdem sollte man einen gewissen Grundrespekt haben. Er rät dazu, Obst und Gemüse mit heißem Wasser und Essig abzuwaschen und bei Eiern den Schwimmtest durchzuführen. Dabei legt man das Ei in ein Glas voll Wasser. Bleibt es unten, ist das Ei noch essbar. Schwimmt das Ei hoch, ist es verdorben und sollte nicht mehr gegessen werden. Dass Containern als Straftat angesehen wird und je nach genaueren Umständen als Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung oder auch Diebstahl geahndet werden kann, weiß er natürlich. Gerechtfertigt findet er es allerdings nicht. Dass Müll, auch Sperrmüll, noch wie Eigentum behandelt wird und dabei so viel Lebensmittel weggeschmissen werden, zeigt auch Grenzen unseres Systems auf, findet er. Er sieht die Politik wie auch den Handel in der Verantwortung. Die Politik muss eingreifen und verbieten, dass so viel Essen weggeschmissen wird, sagt Mike. Abwegig ist das nicht. In Frankreich und Tschechien gibt es Gesetze, die Supermärkte ab einer bestimmten Größe dazu nötigen, nicht verkaufte Lebensmittel an Hilfsorganisationen abzugeben. Bis dahin müssten sich laut Mike zumindest die Märkte ihrer Verantwortung bewusst werden. Sie können das Containern ja tolerieren und müssen keine Anzeige stellen, erklärt er. Er denkt, dass wenn das Thema präsenter wäre, die meisten sich wundern würden, dass Containern kriminell ist. Schließlich würde niemand für Lebensmittelverschwendung Partei ergreifen. In seinem Umfeld ist zumindest das Feedback zu dem Thema größtenteils positiv. Ich lebe in einer containerfreundlichen WG, bei uns machen das viele. Und seine Familie? Der hatte immerhin schon mal einen einwandfreien Trüffelkäse aus der Tonne mitgebracht.
Eine andere Möglichkeit neben den Containern, um mit den Lebensmitteln, die nicht den Vorgaben entsprechen, umzugehen, ist das sogenannte Foodsharing.
Allein in Deutschland werden jährlich 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln verschwendet. Weltweit werden etwa ein Drittel der produzierten Lebensmittel weggeschmissen. Um dieser immensen Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, gibt es die Online-Plattform foodsharing.de. Unter dem Motto "Teile Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen", können Privatpersonen, Händler und Produzenten mit der Hilfe dieser Plattform Lebensmittel kostenlos anbieten und kostenlos abholen. Die Initiative wurde 2012 in Berlin gegründet und hat mittlerweile über 200.000 registrierte Foodsharer und Foodsharerinnen in einigen europäischen Ländern. Nach eigenen Angaben setzt sich die Initiative auch für nachhaltige Umwelt- und Konsumziele und gegen den Verpackungswahn in Supermärkten ein. Ein weiterer Punkt ist der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Ressourcen. Seit 2015 kooperieren Foodsharing und die gemeinnützige Hilfsorganisation Die Tafel, da beide die Lebensmittelverschwendung reduzieren wollen. Dennoch unterscheiden sich die Konzepte insofern, dass Die Tafel das Essen von größeren Händlern sammelt und Bedürftigen günstig oder kostenlos zur Verfügung stellt. Foodsharing dagegen ist eher auf Privatpersonen fokussiert und wird nicht als Lebensmittelbetrieb eingestuft, damit die damit einhergehenden Kosten und arbeitsintensiven Auflagen, wie beispielsweise die Dokumentation von Hygienemaßnahmen, nicht gemacht werden müssen. Warum werden überhaupt so viele Lebensmittel weggeschmissen? Dass die hohen Ansprüche an Frische und Qualität verderblicher Waren dazu führen, habt ihr vorhin schon erfahren. Hinzu kommt, dass in Supermärkten die Regale häufig bis zum Ladenschluss gefüllt sind, was besonders in Bereichen von frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse zur Verschwendung führt. Lebensmittel, die nicht der Norm entsprechen, werden dann Foodsharern oder Foodsharerinnen übergeben und so vor dem frühzeitigen Wegwerfen gerettet. Als Nutzer kann man Treffpunkte zur Übergabe von Lebensmitteln mit anderen Nutzern ausmachen oder diese an einen Verteiler-Sammelpunkt, die Lebensmittel für jeden zugänglich aufbewahrt, legen. In privaten Haushalten werden laut Umweltbundesamt fast 17% der Lebensmittel nicht konsumiert. Manchmal wird dies durch schlechte Einkaufsplanung zu erklären versucht, denn es kommt vor, dass man Dinge kauft, die man eigentlich nicht braucht. Um dies zu vermeiden, sollte man schon vor dem Einkauf planen, wie viele und welche Produkte man tatsächlich braucht. Oft verlassen sich Verbraucher lieber auf das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum anstatt auf ihre eigenen Sinne. So werden Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, oft weggeworfen, obwohl sie noch gut sind. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist lediglich eine Garantie des Herstellers und kein Ablaufdatum. Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, können bedenkenlos konsumiert werden, solange sie keine Anzeichen von Schimmel oder Ähnlichem aufweisen.
Wie wir vorhin gehört haben, kommt hierzulande tonnenweise Nahrung einfach in den Müll. Wie steht die Politik dazu? Gibt es Maßnahmen dagegen oder sind welche in Planung?
In Deutschland landen jährlich rund 11 Millionen Tonnen oft noch genießbarer Lebensmittel im Müll. Doch was tut die Politik dagegen? Unsere Ernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU hat im Februar eine Strategie vorgestellt, um die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren. Angesichts von mehr als 800 Millionen hungernden Menschen auf der Welt bestehe Anlass zum Handeln, sagt sie. Das Landwirtschaftsministerium plant dafür 14 Millionen Euro an Forschungsgeldern ein. Vorgesehen sind 5 Dialogforen mit Vertretern aus Unternehmen, Verbänden, Ländern und Wissenschaft, die konkrete Maßnahmen erarbeiten sollen. Dabei geht es um die gesamte Produktkette, also von der Produktion über den Verkauf bis auf den Teller. Das alles geschieht auf freiwilliger Basis. Es muss also niemand daran teilnehmen. Julia Klöckner möchte dafür die Prozesse in der Wirtschaft verändern. Zum Beispiel mit passenden Portionsgrößen, kleineren und dafür häufigeren Warenlieferungen und einer Verteilung zwischen Filialen. Der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels begrüßt die Pläne. Der Lebensmittelhandel beteilige sich mit Augenmaß an der Strategieumsetzung. Handelsunternehmen müssten immer eine Balance finden zwischen Wettbewerb, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit. Anton Hofreiter von den Grünen kritisiert dagegen die Strategie. Sie bestehe nur aus Prüfaufträgen und Appellen, nichts Konkretes. Er fordert klare Senkungsziele auch für die Produzenten und den Einzelhandel. Bis 2025 muss das Ziel sein, mindestens ein Drittel weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Alles andere wäre Augenwischerei, so Hofreiter. Mit diesen Maßnahmen ist Julia Klöckner einen Schritt weiter als ihr Vorgänger Christian Schmidt. Der lehnte einen Vorstoß des Landes Nordrhein-Westfalen, per Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen, ab. Oft sind bürokratische Probleme Auslöser für die Verzögerung von neuen Ideen. So können beispielsweise Foodsharing-Initiativen nicht stattfinden, da sie die Hygienevorschriften nicht einhalten könnten. Oder Menschen, die Containern gehen, dafür belangt werden.
Nicht nur Lebensmittel können vor der Verschwendung gerettet werden, auch anderer Müll wie Plastik oder Metall kann wiederverwendet werden. Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit Müll, wie dem Recycling und warum und wie das funktioniert.
Dass Rohstoffvorkommen begrenzt sind, haben wohl mittlerweile alle mitbekommen. Trotzdem ist der Verbrauch von natürlichen Ressourcen für die Produktion von Verpackungen und Waren nach wie vor sehr hoch. Wir alle nutzen Produkte, durch die Abfälle anfallen. Sei es die Verpackung von Lebensmitteln und Produkten, irreparable defekte Geräte oder auch einfach nur Nahrungsreste. All das landet irgendwann auf dem Müll. Wie ihr alle wisst, trennen wir in Deutschland diesen Müll in verschiedene Kategorien auf. Die gelbe Tonne für Plastik, Metalle und Verbundverpackungen wie Tetrapacks, die Papiertonne, den Biomüll, Glasmüll und Restmüll. Aber warum ist das sinnvoll? Was bedeutet überhaupt Recycling? Und nutzen wir schon das volle Potenzial unseres Mülls? Bei Müll unterscheidet man zunächst einmal die Unterkategorie der Wertstoffe. Wertstoffe sind Stoffe, die nach ihrer Nutzung dem Produktionskreislauf wieder hinzugefügt werden können. Diesen Vorgang nennt man Recycling. Aluminium aus Verpackungen kann also, rein theoretisch, aus Müll entnommen, eingeschmolzen und wiederverwendet werden. Besonders bei Aluminium ist das aufgrund des extremen Energieaufwands bei der Herstellung aus Erzen und den schlimmen Folgen für die Umwelt durch den entstehenden Rotschlamm durchaus sinnvoll. Das klingt erst einmal toll. Tatsächlich scheint Recycling aus ökologischer Sicht eine gute Sache zu sein, aber so einfach wie beim Aluminium ist es dann leider doch nicht immer. Beispiel Plastik. Ein aus Erdöl hergestelltes Material. Erdöl ist eine der Ressourcen, die wir nur noch begrenzt zur Verfügung haben werden. Da wäre es doch sinnvoll, es zu recyceln, oder? Aufgrund der verschiedenen chemischen Strukturen der verschiedenen Kunststoffe müssen sie im Gegensatz zu Papier erst energie- und arbeitsaufwendig getrennt werden. Wenn nämlich verschiedene Kunststoffe zusammengemischt werden, entsteht ein Gemisch, das nicht mehr die gewünschten Eigenschaften hat. Der neue Stoff ist also schlechter, das nennt man auch Downcycling. Auch können manche Kunststoffe prinzipiell nicht gleichwertig wiederverwendet werden. Da sich das Recycling zum Teil also schwierig gestaltet, ist es wohl sinnvoller, den Verbrauch zu reduzieren. Ein weiterer Aspekt: Edelmetalle und seltene Erden für Elektronik. Viele haben vielleicht schon einmal Bilder aus Minen- und Abbauregionen gesehen, wo sie gefördert werden. Diese Prozesse sind sehr unsauber, setzen Schadstoffe frei, verwüsten Landschaften und sind für die Menschen vor Ort sehr gefährlich. Also wäre es doch gut, den Abbau durch Recycling zu minimieren, oder nicht? Leider ist aufgrund der starken Verflechtung in Elektronik der Prozess des Wiedererlangens von Metallen wie Kupfer oder seltenen Erden ebenfalls sehr schmutzig. Meist geschieht so etwas in Schwellenländern, wo Menschen ohne nennenswerten Schutz extrem giftigen Dämpfen ausgesetzt werden, mit bloßen Händen mit starken Säuren und Basen hantieren und sich vielen anderen Gefahren aussetzen. Dieses Beispiel zeigt, auch die Rückgewinnung von Rohstoffen kann umwelt- und klimaschädlich sein und bedeutet Ausbeutung und Leid. Die ökologische Schädigung steigt ab einem gewissen Punkt sogar stärker als die Entlastung, was 100% Recycling einige Stoffe nicht nur extrem teuer, sondern sogar ökologisch sinnlos macht. Bei vielen Produkten gibt es eine Recyclingquote, bei der die Ressourcenschonung und die Schäden durch Recycling im optimalen Verhältnis liegen. Wieder gilt, es gibt keinen Konsum ohne Umweltschäden. Der Verbrauch muss hier verringert werden, wenn Ressourcen, Umwelt und Klima geschont werden sollen. Daraus darf man aber nicht folgern, dass bisherige Maßnahmen zu Recycling und Ressourcenschonung wieder abgeschafft werden sollten. Es geht vielmehr darum, das richtige Maß zu finden. Recycling ist also gut, mehr Recycling aber nicht immer besser. Trotzdem ist Mülltrennung sinnvoll, da dadurch auch die fachgerechte Entsorgung sichergestellt wird. Zumindest sollte das so sein, wenn nicht gerade Elektroschrott nach Afrika oder Plastikmüll nach China exportiert wird. In einigen Bereichen gibt es für Recycling tatsächlich noch ein gutes Potenzial. In anderen ist es eher weniger sinnvoll. Der ökologisch beste Müll ist aber nach wie vor der, der gar nicht erst entsteht. Da hat Deutschland noch viel vor sich, denn hierzulande produziert jeder im Schnitt 626 Kilo Müll pro Jahr. Davon wird immer noch viel thermisch verwertet, also zur Energiegewinnung verbrannt, bei Plastik zum Beispiel mehr als die Hälfte. Das setzt CO2 frei, aber es ist trotzdem sinnvoller, als die Energie im Müll nicht zu nutzen, während gleichzeitig noch fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung verwendet werden. Langfristig sollte das aber die Ausnahme werden und nur noch andernfalls nicht mehr nutzbare Stoffe energetisch genutzt werden.
Nachdem wir jetzt etwas über die Vor- und Nachteile von Recycling erfahren haben, stellt sich aber die Frage, was nun wirklich mit unserem Müll passiert? Wird er jetzt recycelt und wenn ja, wo kommt er dann hin?
Deutschland ist der größte Müllerzeuger Europas. Gleichzeitig ist auch unsere Recyclingquote mit 66% so hoch, dass wir darin sogar Weltmeister sind. Doch der Schein trügt. Nicht jeder Kunststoff, der in dieser Statistik auftaucht, wird auch irgendwann wiederverwendet. Ein nicht unbeachtlicher Teil unseres Mülls verlässt dabei auch das Land. Der Export von Müll erfolgt nicht nur in die Niederlande oder Tschechien. Besonders groß ist dabei der Exportanteil nach Südostasien. Weltweit wurde bisher mehr Müll exportiert, als in den Weltmeeren gelandet ist. 4 gelbe Säcke von jedem Einzelnen von uns, insgesamt 850 Tonnen Plastikmüll, wurden früher jährlich nach China exportiert. Doch damit ist seit Anfang 2018 Schluss. China hat einen Einfuhrstopp auf Teile des Plastikmülls verhängt. Der grob verschmutzte Teil, der aufwendig zu recyceln ist, darf nicht mehr ins Land eingeführt werden. Dies ist für das Land eine Maßnahme des Umweltschutzes, denn China möchte seinen eigenen Müllkreislauf aufbauen. Statt auf Importe aus dem Ausland wird dort nun auf Innovation und neue Anlagen gesetzt. Das Land produziert mittlerweile genügend eigenen Müll, um einen Grundbedarf an Granulaten zu decken. Auf den Müll aus Deutschland, der meist stark verschmutzt ist, ist man dort nicht mehr angewiesen. Jetzt kann der Müll nicht mehr nach China exportiert werden, was für Deutschland Probleme nach sich zieht, denn die Menge an Müll, die wir produzieren, ist durch den Importstopp nicht gesunken. So lässt sich erklären, dass die Menge an Plastikmüllexporten nach Malaysia, Indonesien oder Vietnam seitdem stark zugenommen hat, da dort Teile zu Granulaten weiterverarbeitet werden können. Sie werden dann weiter nach China verfrachtet, weil auf diese Granulate dort kein Importstopp erhoben wurde. Dies birgt aber auch Probleme. Die Müllentsorgung Vietnams ist zum Beispiel kaum funktionstüchtig, weswegen dort 88% des Plastikmülls in der Umwelt landet. Zum Vergleich, in China beträgt dieser Wert 76%, in Deutschland nur 2%. Ein anderer Teil unseres Plastikmülls wird zu unseren Nachbarn in die Niederlande exportiert. Hier sitzt die Recyclingfirma TCR Plastics. Diese produziert sogenannte Rezyklate. Das sind Pellets oder Flakes, die als Kunststoffgranulate für neue Produkte genutzt werden können. Doch auch diese Rezyklate bleiben nicht bei uns in Europa. Sie werden nach China exportiert und dort weiterverarbeitet. In Asien spart man sich damit die teure Sortierung und Aufbereitung und die chinesische Industrie kann mit Hilfe der Granulate Kunststoffe reproduzieren. Die Abfälle müssen nur durch eine Sortiermaschine. Was aussortiert wird, darf auf die Deponie. Auch die Politik könnte hier nur wenig verändern. Wird eine Deponie geschlossen, öffnet bald eine andere. Eine Quote, die den Müllanteil auf den Deponien auf 10% begrenzen würde, ist praktisch nicht umsetzbar. Bulgarien und Rumänien bieten trotzdem einen klaren Vorteil gegenüber Deutschland. Die Sortierung einer Tonne Plastikmüll kostet hierzulande etwa 90 Euro, in Osteuropa nur knapp 10 Euro. Profitieren können die Importländer, wenn sie das Recycling richtig angehen. Plastik ist ein reichlich genutztes Material. Mit dem Verkauf von aufbereitetem Abfall ließe sich also Geld verdienen und so könnte der Export unseres Mülls anderen Staaten durchaus auf die Beine helfen. Leider ist das bisher aber nicht der Fall. Die EU ist sich des Recyclingproblems bewusst. Daher gilt seit Anfang dieses Jahres ein neues Verpackungsgesetz. Die Recyclingquote spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sie gibt an, wie viel Prozent des Kunststoffmülls die Mitgliedsländer recyceln müssen. Bisher lag diese Quote bei 36%, doch sie wurde nun auf 58,5% angehoben. Im Jahr 2022 soll sie noch weiter steigen, auf dann 63%. Bei den Verpackungen kommt sogar noch eine Regel hinzu. Ab 2030 müssen alle Plastikverpackungen recyclingfähig sein. Ein starker Schritt in Richtung Recycling, wenn man bedenkt, dass bisher nur 9% des produzierten Plastiks wiederverwendet wurde.
Unser Müll wandert also zu großen Teilen ins Ausland, um dort wiederverwertet zu werden. Recycling scheint gerade auf der internationalen Bühne nicht immer eine einfache Sache zu sein. Dabei ging es gerade jetzt nur um den deutschen Müll. Wie steht es da weltweit und wie handhaben andere Länder die Müllproblematik?
Auf der ganzen Welt werden jedes Jahr geschätzte 11,2 Milliarden Tonnen Müll entsorgt. Ein Großteil davon wird verbrannt. Insgesamt trägt die Müllentsorgung etwa 5% zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Das ist ein beträchtlicher Anteil und es gibt viele Wege, diese Menge zu reduzieren. Neben den reinen Emissionen gibt es noch eine Reihe weiterer Probleme, etwa durch fehlende Sammelsysteme oder unwirksame Entsorgung. Das führt zur Verschmutzung von Wasser, Luft und Böden, wodurch Ökosysteme langfristig zerstört werden. Die Lösung besteht in erster Linie in der Minimierung von Verschwendung. Wo Abfälle nicht vermieden werden können, sollten die Materialien, wenn möglich, recycelbar sein. Wir wollen euch jetzt ein paar konkrete Beispiele präsentieren, wie in anderen Ländern versucht wird, das zu erreichen. In Südkorea hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges im Bereich der Müllentsorgung getan. Bis in die 90er Jahre stieg die produzierte Müllmenge immer weiter. Anfangs machte man sich nicht so viele Gedanken über mögliche Umweltschäden. Doch mit der Zeit hatte das Land mit vielen Problemen zu kämpfen. Südkorea hat eine sehr hohe Bevölkerungsdichte und so fällt bereits auf geringer Fläche verhältnismäßig viel Müll an. Seit etwa 20 Jahren wurden einige Maßnahmen unternommen, die dafür sorgen sollen, dass weniger Müll produziert und mehr recycelt wird. Ein Grundprinzip dabei ist, dass für die Entsorgung nicht pro Haushalt und Mülltonne gezahlt wird, sondern es zählt die Menge des Mülls. Wer viel Müll produziert und recycelbare Materialien nicht trennt, zahlt somit sehr viel. Ebenso, wer seinen Müll illegal entsorgt. Wer alles trennt und nur sehr wenig Restmüll hat, kann viel Geld sparen. Dieses System führt tatsächlich dazu, dass die Menge an Müll sich verringerte. Viele Firmen gingen auch dazu über, den Verpackungsmüll ihrer Produkte zu reduzieren oder setzen auf recycelbare Materialien. Seit 2013 gibt es noch eine Erweiterung des Systems. An öffentlichen Recyclingzonen kann man sich mit einem RFID-Chip ausweisen. Damit weiß das System, wer gerade den Müll entsorgt und kann die für das Gewicht anfallenden Kosten verbuchen. Am Ende des Monats bekommt man dann eine Rechnung. Vor allem Biomüll wird auf diese Weise so gesammelt, dass er noch weiterverwendet werden kann. Zum Beispiel als Tierfutter oder zur Biogasproduktion. Ein weiteres Beispiel ist San Francisco. San Francisco ist ein Vorreiter und Vorbild für Abfallwirtschaft in den USA, die täglich 800.000 Tonnen Müll produzieren, denn sie recyceln dort 80% ihres Mülls. Recycling und Kompostieren ist in dieser Stadt längst Alltag geworden. Und nicht nur die Mülltrennungspflicht, die es seit 2009 gibt, sorgt dafür, dass die Bürger den Müll richtig entsorgen. In San Francisco gibt es 3 Mülltonnen. Blau für recycelbare Abfälle wie zum Beispiel Glas, Papier oder Plastik, grün für Biomüll und schwarz für nicht recycelbaren Restmüll. Diese Tonnen werden einmal wöchentlich von Müllmännern abgeholt, die überdurchschnittlich gut bezahlt werden. Wenn man die Restmülltonne erst gar nicht an den Bürgersteig stellt, werden einem 10% der Gebühren erlassen. Allgemein gilt außerdem, je weniger Restmüll, desto geringer auch die Gebühren. Wer also wenig nicht recycelbaren Müll produziert, zahlt weniger. Noch dazu kommt, wer seinen Müll nicht trennt, riskiert nicht nur eine Verwarnung und Bußgeld, sondern auch eine Erhöhung der Gebühren. Für die Müllentsorgung und Verwertung ist die Firma Recology verantwortlich. Anders als üblich setzen diese keine Müllverbrennungsanlagen ein, denn laut des Pressesprechers schaffe Recycling 10-mal mehr Arbeitsplätze. Doch nicht nur in Sachen Recycling ist San Francisco revolutionär. Der organische Abfall der Biotonne wird in großem Maßstab kompostiert und anschließend als Dünger an Landwirte der Umgebung verkauft. Das Abfallmanagement ist die eine Sache, politischer Druck und drastische Maßnahmen sind die andere. So wurden schon nicht recycelbare Verpackungen abgeschafft, zum Beispiel Styropor, und Plastikflaschen verboten, was sich jedoch noch im Durchsetzungsprozess befindet. Außerdem wird auf Öffentlichkeitsarbeit an Schulen gesetzt. Diese Stadt ist jetzt schon Vorreiter des Landes, hat jedoch weiterhin ambitionierte Ziele. Das nächste ist, bis 2020 die Restmülltonne abzuschaffen.
In welchen deutschen Städten am 29.03. gestreikt wird, erfahrt ihr direkt nach dem Poetry Slam.
Die Erde war mal wunderbar, doch dann das Glück sie offenbar verließ. Mutter Erde hatte einen Hang, der leider ihr den Untergang verhieß. Der Mensch sie so anflehte, bis er dann umdrehte den Spieß. Er stellte sich über die Natur und lebte nach dem Motto nur, genieß. Die Menschen waren Egoisten, so dass man Wirtschaftslobbyisten pries. Diese hatte nur Kohlenstoff im Sinn, in Erdöl, Methan, in allem ist er drin, in Gummis. Sie trieben schmutzigsten Handel und riefen, Klimawandel, Spieß. Wenn du existiertest, was nicht euer Ernst ist, Genies. Greta sonst wie, irgendwas mit tun, was könnt ihr uns denn tun, ihr Minis? Ihr seid doch viel zu dumm, überlasst das eben drum, Profis. Das Klimaleugnen musste nicht sein. Der Klimawandel war nicht klein, wie fies. Um 1800 dachte Humboldt schon, oh weia, ohne jeglich Wissen künftiger Pferdefreier, Brummis. So ein Treibhausgas, das flog nicht fort. Die Atmosphäre war wie ein Hort, für dies. Durch Schmelzen ward das Eis nicht heller, dadurch schmolz es umso schneller nach Adam Ries. Tief liegend Land ward richtig nass, versinkende Inseln fanden das voll mies. Auch Norddeutschland ward überspült vom Meer, bis die Gegend außer Wasser gar nichts mehr aufwies. Ein Massenaussterben, das sechste Mal, dafür gab sicher nicht den heiligen Gral oder das Vlies. Die Menschen machten keinen Halt vor Büschen, Bäumen, Wald und Wies. Die Erde war am Ende nun, doch man aß, statt was zu tun, Cookies. Einige wollten das verhindern, die Klimawandel lindern, zum Beispiel Greenpeace. Schüler taten demonstrieren, wodurch doch nicht das Ignorieren abließ. Man ließ die Erd verkommen, es kümmerte kein Abkommen von Paris. Natur gibt's heute allenfalls im Museum der Geschichte als Fries. Homo war nicht Sapiens sehr. Erst Dultus, denn er wollte immer mehr Kies. Später war so, dass, ich halte es fest, es statt Errare Humanum Homo Error est hieß.